Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Ausgabe Nummer 103. Wir grüßen euch ganz herrlich aus dem sonnigen Kalifornien. Ewald, was sagst du zu diesem fantastischen Wetter hier?
Ja, das ist der Tag.
Nein, nicht wieder dieser Witz.
Das ist der Tag, an dem man vom Sommer sprechen kann in Norddeutschland. Nein, gestern war auch schon so ein Tag. Nee, wirklich schön. Ich bin bei Michael in Hamburg und ich bin die ganze Woche jetzt mal hier, weil ich verschiedene Dinge zu tun hatte und habe. Und genieße jetzt hier ein paar wunderschöne Tage, zumindest vom Wetter her, also richtig gut.
Kannst du jetzt mal bitte diesen Leuten gerade aus München erzählen, ja, mal mit dieser Meer aufräumen. In Hamburg würde es ja ständig regnen, jetzt mal unabhängig von der klimatischen Grundentwicklung. Unser Wetter ist mindestens genauso gut wie das wie in München. Und ich erinnere, in München ist es nämlich so, wenn es regnet, regnet es gleich mal 3 Tage durch. Du bist jetzt seit wann hier? Freitag? Samstag?
Seit Samstagnacht.
Also so, seit Samstag. Ein Top-Tag nach dem anderen. Heute 26, 27 Grad. Also ja. es ist doch eine reine Wohlfühloase hier, oder?
Ja, es ist wunderbar. Und es ist natürlich auch so, Sonne alleine reicht ja auch nicht. Ne? Es gibt ja Orte, da kann die Sonne scheinen und es passiert trotzdem nicht so viel. Oder man fühlt sich nicht so wohl, wenn in Hamburg die Sonne scheint. Und du gehst an die Alster, an die Binnenalster, an die Außenalster, an diese ganzen Kanäle.
Oder du gehst
sogar an die Elbe oder was auch immer. Und es gibt ja eben auch viele wunderschöne Stadtteile und Parks und ich weiß nicht was alles. Dann hast du die Welt in Tütchen. Ich möchte das jetzt nicht mit München vergleichen. Das ist ja sowieso ein bevorzugtes Land mit einer politischen Führung, die ja wegweisend ist. Da kann man gar nicht mit konkurrieren. Es gibt ja da den Englischen Garten, es gibt die Isar. Da habe ich ja in der Nähe mal gewohnt, im Dreimühlenviertel.
Ach, du hast 60, na klar.
Am Röttelplatz gewohnt. Gegenüber war.
Du in München, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Nein, das war auch wunderschön, muss ich sagen. Also ich finde München. Man kann München nicht so mit Hamburg vergleichen. Gegenüber Hamburg ist München mehr ein riesengroßes, wunderschönes Dorf.
Da hört keiner zu.
Nein, also es ist schon im Vergleich zu Hamburg. Wie viele Einwohner hat München?
Keine Ahnung, auch über 1 Million, oder?
Aha, wie viel haben wir denn hier?
1,8.
Also das Doppelte mehr oder weniger. Also es ist schon großstädtischer, sage ich mal. Und die Straßen sind oft in München, das hat mir aber gefallen. Sehr breit und ein bisschen ruhiger alles.
Und Dialekt und Bäcker und so, kamst du da gut klar? Also ich war ja auch 2 Jahre da. Also
ich war ja nicht schon, in Niederbayern.
Muss schon aufpassen.
Nein, also das ist doch Quatsch.
Brötchen kannst du nicht bestellen.
Nein, das ist total international. Klar, ein paar Vokabeln musst du dir angewöhnen, aber das ist nicht so schlimm. So, also tolles Wetter, wunderschön.
Und du bist mit dem Auto hergekommen. Das hat mich schon ein bisschen entsetzt gerade eben. Da muss ich ein bisschen petzen. Ne? Zum Glück fährst du ja ein Hybrid. Allerdings beim Einparken, da müssen wir nochmal drüber reden. Ne? Also, dass du hier das Eigentum der Hansestadt Hamburg irgendwie ruinierst, das tut mir schon weh.
Na gut, wenn du das möchtest, dann müssen wir uns auf diese Ebene begeben. Also, ich bin mit dem Hybrid gekommen, weil ich eine Woche hier verbringe. Und zwar zusammen mit meiner Frau. Und wenn man eine Woche lang vor Ort ist, dann kann man sich zwar in den Zug setzen, aber anschließend hat man jeden Tag logistische Probleme. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, öffentlicher Nahverkehr, S-Bahn, Busse könnte man auch machen. Aber ich habe so viele Dinge rechts und links zu tun, dass ich vorgezogen habe, dann eben auch mobil zu sein. Und normalerweise ist Autofahren in der Innenstadt von Hamburg Katastrophe. Gerade weil wir im Moment, glaube ich, 2, 3 Straßen haben, wo keine Baustelle ist. Dann müsste man die Straße nutzen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jeden Tag hier, auch zu Stoßzeiten, völlig unfallfrei, also nicht nur unfallfrei, sondern beschwerdefrei und irgendwie so durchgekommen.
Okay.
Komischerweise, am Dammtor vorbei.
Ja, man merkt es immer noch, dass halt doch deutlich weniger Leute ins Büro fahren. Das ist einfach so.
Es sind weniger Leute auf der Straße. Ich bin total gut durchgekommen. Und es war so, dass ich bin gekommen, weil wir am Sonntag Kicken mit Herz hatten.
Ja, was ist das denn nochmal?
Kicken mit Herz ist eine Veranstaltung, die seit 11 Jahren läuft, vielleicht sogar das 12. Jahr jetzt, glaube ich. von Professor Thomas Mier ins Leben gerufen, einer der Herzärzte aus dem UKE. Und die Placebo-Kickers,
das sind die Ärzte.
Das erkläre ich jetzt nicht weiter, das sind die Ärzte.
Gegen Promis.
Gegen Allstars, Hamburger Allstars.
Wer war denn da so mit dabei?
Oft gespickt mit Ex-HSV oder St. Pauli-Spielern, aber eben auch viele aus dem Schauspielbereich, aus dem Gesangsbereich und so weiter und so fort. Und das war dieses Jahr wieder. Das war eine wunderschöne Veranstaltung auf dem Wikiplatz Victoria, Hohe Luftchaussee. Da braucht man natürlich das Wetter dafür und das war am Sonntag genial. Es war einfach toll. Ich habe mir die Nase verbrannt, Sonnenbrand geholt und ich bin dann immer der Trainer, also das dritte Jahr hintereinander. Letztes Jahr 2020 musste man aussetzen wegen Corona. Also das dritte Mal war ich jetzt Trainer der Placebo-Kickers, was natürlich hochgestockt.
Und stimmt, dass das Magath der Trainer der Promis ist?
Er war jetzt Trainer der Promis, der Allstars. Vor 2 Jahren, beim letzten Event, haben wir zusammen die Placebo-Kickers.
Das kann ja auch nicht gut gehen, jetzt mal ganz ehrlich.
Nein,
lieber Magath, das hat noch nie funktioniert, 2 Trainer auf Augenhöhe.
Nein, das war wunderbar. Ne? Felix hat, wir haben uns sehr gut ergänzt.
Also er hat so eher die groben Anweisungen gegeben und du bist so ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen.
Sozusagen. Ich habe die Ansprache vorm Spiel gehalten. In der Kabine.
Er sagt ja sowieso nichts.
Also und während des Spiels hat Felix auch den Mund gehalten. Nein, das war toll. Und es ist ja auch gut, dass er, finde ich ganz toll, dass er kommt. Denn gut, ich bin auch aus Mönchengladbach angereist. Felix kommt aus München angereist. Das darf man auch nicht vergessen. Und er war, ich bin mir nicht so ganz klar, ob man ihn gezwungen hat, die Allstars zu trainieren, weil er eigentlich gerne bei uns dabei gewesen wäre, ne? Weil wir schon deutlich.
Und wie ist es ausgegangen?
Es ist ganz klar für die Allstars ausgegangen. Ich habe dann abends bei der Abendveranstaltung habe ich dann eine Analyse gemacht, warum. Ich habe alle gelobt. Ich habe die Truppe. Ich habe gesagt, ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert. Ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, die so gut gespielt hat. Und ich hatte null Einfluss darauf. Weil ich zum ersten Mal in anderen Jahren war ich schon mal hier vor Ort, dann haben wir schon mal in der Halle mit, habe ich schon mal mittrainiert, dann kannte ich sie näher. Aber sie haben einen Trainer, den kenne ich gut und der macht.
Ach, die spielen wirklich ab und zu oder was?
Ja, die treffen sich ab und zu.
Ah, okay, verstehe.
Die machen Freundschaftsspiele, die machen dieses.
Du hast dich ja so ins gemachte Nest gesetzt.
Genau so. Ich habe im Grunde genommen nur die große sportpolitische.
Also du hast alles durcheinander gebracht.
Genau so.
Du da vorne rechts, kannst du nicht auch Innenverteidiger spielen?
Nein, es gibt ein paar Dinge, ich kenne ja schon ein paar von den Jungs, es gibt Stärken und Schwächen, aber sie haben richtig, richtig gut gespielt. Bei den anderen haben Leute wie Fabian Boll, Ralf Gunesch gespielt.
Hat er nicht auch dieser Micky Beißenherz
mit? Micky kam zu spät, der ist in der zweiten Halbzeit gekommen, weil er irgendwie auf der Autobahn war. Erst in der zweiten Halbzeit und ist dann so immer an mir vorbeigerannt mit 100.000 kleinen, schnellen Schritten.
Und durfte er noch mitmachen?
Ja, er hat ja auch gespielt, aber da waren eben auch viele, wer war noch?
Wer ist denn aufgefallen?
Rurik Gislason hat mitgespielt und hat leider das ein oder andere Tor geschossen.
Na gut, der war natürlich auch ganz gut mal. Darf ich die Geschichte erzählen? Ich glaube ja.
Welche?
Rurik Gislason. Ich glaube, es war 2009. Oder 2009, Odense BK gegen VfB Stuttgart,
okay.
UEFA-Pokal, meine Rückkehr zu Sky, ich war in Odense, und wen habe ich gesehen? Rurik Gislason.
Bei Odense?
Bei Odense.
Okay.
Und ich fand ihn richtig gut und habe Schmadtke gesagt, hier, guter Mann.
Schmadtke war wo zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, der war bei Hannover schon oder so.
Wahrscheinlich.
Ist nichts geworden. Also meine Scout-Fähigkeiten haben nicht ausgereicht, um ihn in die Bundesliga zu bringen, hat einen anderen Weg gemacht. Aber immerhin für Let's Dance hat es gereicht. Ne?
Naja, also es waren auf jeden Fall eine ganze Reihe von, ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen,
war einer richtig gut, von dem du überrascht warst. Das ist der Promi-Namen, das ist ja immer, das interessiert die Leute.
Naja, wie auch immer, Schnorr war auch
steht ja auch für einen gepflegten Ball. Also wenn ich jetzt Gunnar Schnorr, wer war der dritte? Boll? Uiuiui, da mussten die Ärzte sich aber auch selbst versorgen zum Teil auf dem Platz, oder?
Quatsch. Nein, die sind alle sozialverträglich, haben schönen Fußball gespielt. Aber es war wirklich so, dass bei den Placebo-Kickers diesmal viele, viele Spieler dabei waren, die richtig gut waren, die den Ball haben gut laufen lassen. Die haben das Spiel oft dominiert, aber sie haben 100 Torchancen vergeben, aber in einer Preisklasse, sowas hast du noch nicht gesehen. Also das hat aber auch jeder gesehen, auch von den All-Stars. In den ersten 10 Minuten muss es 5-0 für die Placebo-Kickers stehen. Aus 2 Metern übers leere Tor, alles dabei, alleine, kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ich wollte gerade sagen, da können wir doch gleich die Kurve kriegen.
Nein,
zum
nicht,
aktuellen Geschehen.
Nicht. Auf jeden Fall, ist egal. Es war auf jeden Fall eine wunderschöne Veranstaltung. Und es geht ja darum, Geld zu generieren, nicht nur den Leuten, die kommen. Es waren über 2.500, also 2.500 Leute. Normal sind es doppelt so viel. Die Eintritt zahlen, es wird eine Tombola verkauft, es wird Geld generiert. Und dieses Geld kommt seit Jahren dem Herzzentrum, vor allem für Kinder im UKE zugute. Und damit können sie wirklich tolle Sachen machen. Also das macht einen Riesenspaß und wir haben ganz viel Freude gehabt. Deswegen sind wir die Woche hier. Und am nächsten Samstag haben wir hier eine Veranstaltung auswärts zu Hause. Dann spielt St. Pauli in Hannover und wir schauen uns das Spiel mit Sponsoren an in der Astra Brauerei und ich kommentiere, erzähle und mache. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben die Woche mal hier, haben verschiedene Sachen noch unterwegs. Hier mal eine ZDF-Doku drehen, hier mal einen 16er machen, aber auch Freunde treffen. Wunderbar. Und so weiter. Also. Und Länderspiele gucken.
Genau. Wir sind ja auch ein kleines Service-Magazin hier, immer mit der ein oder anderen Lebensweisheit, die du weitergibst, den ein oder anderen Ratschlag, den du weitergibst. Ich erinnere mich noch an den Sonntagabend, da war ja, glaube ich, diese Veranstaltung denn, ne? Nach Kicken ja. Für Herz.
Ja.
So, da warst du.
Ja.
Und dann klingelt um 21.35 Uhr, glaube ich, das Telefon und du bist völlig verwirrt dran. Meine Vermutung war, du warst auf dieser Veranstaltung und wolltest irgendwie einem Gespräch entgehen und hast dir dann schnell das Telefon genommen und so getan, als ob du ganz schnell wichtig telefonieren musst. Liege ich damit richtig?
Warum sollte ich einem Gespräch entgehen?
Ja, manchmal, das war jetzt so meine Idee, dass du den Leuten vielleicht einen Ratschlag geben kannst. Es gibt ja immer so wieder Situationen, wo man denkt, wie komme ich jetzt hier raus?
Nein, überhaupt gar nicht. Du interpretierst das völlig falsch.
Okay.
Also erstens ist es so, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, am Abend viele schöne Gespräche
Klar,
zu führen.
Aber es gibt halt von 100 Gesprächen vielleicht auch 3, die man nicht ganz so gerne führt.
Ja, dann sage ich demjenigen, lass mich in Ruhe, das macht keinen Sinn, mit dir zu reden.
Klar machst du das,
ja,
natürlich.
Klar. Ich habe am Tisch, erst habe ich angefangen mit Felix Magath.
Mit Felix Magath, das war ja auch eine
Felix,
einseitige
Uli,
Geschichte.
Uli Stein und Bernd Wehmeier haben wir alte Zeiten aufleben lassen, haben noch mal so ein bisschen hin und her erzählt. Ich habe, keine Ahnung, ich habe so die alte Geschichte erzählt, damit Felix auch mal weiß, dass er mit mir verwechselt wird. Und wenn ihn mal einer anspricht, dass er ob er nicht Ewald Lieden ist, dass er vorbereitet ist.
Hä?
Kennst du die Geschichte nicht?
Nee.
Ja gut, das habe ich doch schon mal hier erzählt, dass ich an der Alster saß und dann,
so, ja, genau.
Dann saß ein älterer Herr da und ich kenne Sie doch, Sie sind doch der Herr Magath. Ich sage, nein, ich bin der Ewald Lieden. Und dann
doch, Sie sind der Herr Magath.
Genau so. Und am Ende, nachdem ich alles schon versucht habe, hat er mich nochmal angeguckt und hat gesagt, ich kann das nicht glauben. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie haben recht, ich bin der Herr Magath. Der hat sich totgelacht. Also das war eine schöne Story. Nein, aber auch mit den ganzen Spielern, mit den Ärzten, viele schöne Gespräche, viele alte Freunde auch getroffen. Und am Ende der Veranstaltung oder so gegen Ende bittet der Thomas Mir mich immer nochmal eine Zusammenfassung des Tages sprachlich zu bringen, weil ich halt schon mal Vorträge halte und sprachlich im Moment besser unterwegs bin als physisch und zu Fuß, mache ich da eine Einschätzung. Hab's da alle gelobt und Peter Lohmeier war der Kapitän der Allstars und hat sich gefreut wie ein Schneekönig über diesen Pokal und war auch überheblich in seinen Vorvideos. Und ich habe ihm dann ein paar mitgegeben und anderen auch. Stefan Schnorr habe ich kritisiert wegen einer Blutgrätsche, über die er sich vor 2 Jahren noch beschwert hat, gegen ihn. Und Peter Lohmeier habe ich gesagt, ich freue mich so, dass ihr gewonnen habt. Dass, auch wenn ihr nur gewonnen habt, weil ihr viele Chancen vergeben habt. Aber wenn wir haben alle gesehen, wie ihr diesen Sieg gefeiert habt.
Das war so wichtig für euch.
Wie wichtig das für euch war, welche Bedürftigkeit da, also im Grunde genommen hätte ich mich im Nachhinein geschämt, wenn wir gewonnen hätten, um euch dieses Erfolgserlebnis wegzunehmen, wenn ich so. Also es war lustig und es gibt immer ein paar Verbraucherhinweise auch und ein paar Tipps noch von mir, aber das ist dann exklusiv bei Kicken mit Herz. Aber wir können hier heute auch den anderen Tipp gleich nochmal on the road, on the way.
Na klar, da fällt uns doch das ein oder andere ein. Also ich bin dann doch auch ein bisschen stolz, dass du mich inmitten so einer Veranstaltung kriegst, so ein Geistesblitz. Jetzt musst du den Ball anrufen. Es wird ein Rätsel bleiben. Aber gut.
Ja, habe ich dich aus Versehen angerufen? Ich wollte doch was.
Ja, ne? Klar. Aber wieso mitten in
was
der Veranstaltung?
Ich denn noch?
Ich weiß es nicht. Wir wollten irgendwas absprechen. Keine Ahnung. Aber
ja, genau. Weil den einen oder anderen mal ansprechen, ob er bei uns Gast sein will. Natürlich rufe ich dich dann an. Das ist flexibel. Multitasking, flexibles Spiel. Mal über rechts, mal über links, mal in der Mitte.
Verstehe. Das sind Insider jetzt. So, sag mal, was machen wir hier eigentlich? Machen wir nicht ein Podcast zum Thema Fußball in erster Linie?
Ja,
also richtigen Fußball, nicht
genau
jetzt
so.
Dieses
es gab eine Länderspielpause. Es gab eine Länderspielpause und alle haben sich natürlich gefragt, was macht jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft? Ja. Die nationale Seele ist verletzt. Wir sind nicht mehr Weltmeister, wir sind noch nicht mal Europameister, wir kommen auch noch nicht mal ins Halbfinale, wir sind auch zwischendurch noch ausgeschieden oder auch gegen England. Ach, also die deutsche Seele ist verletzt. Und jetzt kommt Hansi Flick und soll Deutschland retten in entscheidenden Spielen gegen Liechtenstein, Armenien und.
Da lag ich auch völlig falsch, ne? Also ich
bei was?
Bei Liechtenstein. Meine Ansage war ja 12-0 und danach wird abgefeiert und unter Flick wird alles besser. Das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, aber danach.
Genau, aber das war jetzt so ein Anflug von Überheblichkeit wieder.
Ja, komm, jetzt dritte, vierte Schweizer Liga. Also, ja, klar können die sich auch alle hinten reinstellen, logisch.
Ja, auf jeden Fall, naja gut, also zu denken, klar, normal könnte man, im normalen Leben könnte man denken, gegen Liechtenstein gewinnst du so und so viel. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung, gestern hat Armenien, die vor dem Liechtenstein-Spiel die Tabelle der Gruppe J oder was wir da sind, angeführt haben, 1-1 zu Hause gegen Liechtenstein gespielt und die haben den ersten Punkt geholt.
Quatsch.
Ja. Mit 100 Chancen von Mkhitaryan und wie sie alle, Pfosten, Latte, keine Ahnung, Liechtenstein holt den ersten Punkt.
Ja, da kann man sich doch freuen, das ist doch super. So. Das ist so ein bisschen ähnlich wie mit deinen
Ich meine, man Ärzten. Kann, ich habe ja oft schon gesagt, man kann sich fragen, warum diese Länder alle mitmachen, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino, aber Fußball ist international und es gibt auch durchaus Argumente dafür. Es ist halt dann in dem Moment so, dass sich natürlich diese Wettbewerbe aufbauschen und noch und mehr Spiele sind, aber es ist in Ordnung. Ich finde das auch lustig, aber ich finde es nicht lustig, wenn man das auf so eine Art und Weise analysiert. Wir müssen 10-0 gewinnen, alles richtet sich auf. Ich habe zu dir nach dem Spiel gesagt, das ist für mich kein Fußball. Bei allem Respekt. Also wenn Liechtenstein da mitspielt,
natürlich können sie ja nicht.
Die können es nicht, ist ja klar. Aber sich mit 10 Mann, ich würde jetzt fast sagen, ihren eigenen 16er zu stellen, so muss man es ja sagen, und sich den, das hat für mich mit Fußball nichts zu tun. Und gestern war es ähnlich, so dann musst du, wenn du Glück hast, schießt du den 5-6 Dinger rein. Die Aufstellung war überraschend, die Hansi Flick gewählt hat. Und war auch für so ein Spiel nicht gerade opportun, würde ich mal sagen.
Reden wir jetzt über gestern?
Nein, über Liechtenstein.
Wir reden über Liechtenstein.
Das war ja eine Aufstellung mit ja ohne eine ganze Reihe, ohne eine ganze Reihe von Stammspielern, die vorgesehen waren. Aber es war genau die richtige Entscheidung, weil ich drei Spiele in einer Woche.
Ach so, das war, wo Gnabry draußen war und so, ne? Genau.
Ja, ja, klar. Also wir haben Musiala auf dem Platz, wir haben Baku hinten rechts, wir haben Gosens hinten links, Gündogan neben Kimmich, also Goretzka steht nicht auf dem Platz, Reus steht nicht auf dem Platz, Gnabry steht nicht auf dem Platz, hinten Süle, Kehrer. Also ich will es jetzt mal so sagen, das war zwar überraschend und auch später mit bestimmten, die sind da zwar noch reingekommen, aber am Ende des Tages.
Aber weil, wie du sagst, ich meine, du hast halt drei Spiele innerhalb von, was hatten wir? Sechs Tage. Also richtige Entscheidung dann auch alle irgendwie.
Genau so. Und es ging nur darum, das Spiel zu gewinnen. Natürlich haben wir 1000 Chancen vergeben, aber es fehlt für solche Spiele dann vielleicht auch mal ein großgewachsener Mittelstürmer, auch wenn ich sage, ich bin jetzt nicht dafür. Das ist ja nicht mehr das Spiel von heute. Aber einen Harry Kane kannst du mal auf den Kopf anspielen. Einen Lukaku kannst du auch auf den Kopf anspielen. Timo Werner brauchst du auf den Kopf jetzt nicht unbedingt anspielen. Zumindest nicht, wenn 8 Mann um ihn herumstehen. Also so ein großgewachsener Mittelstürmer fehlt. Fehlt so ein bisschen. Dann muss ich sagen, Sané hat auch da am Anfang wieder einige super Vorbereitungen gemacht, aber dann haben die falschen Leute die Torchancen gehabt, nämlich Kimmich und Gündogan.
Die falschen Leute.
Ja, weil Gündogan muss 2 Tore schießen und Kimmich auch. Rückpass alleine vom Torwart, so wenn da die Bälle reinfliegen, dann wird das auch mal was anderes, als wenn du es mal 2-3-0 zurückliegst, dann bleibst du nicht hinten stehen, dann spielst du auch mal nach vorne. Diese Motivation, möglichst 1-0, 2-0 nur zu verlieren, die brichst du damit auf. Also diese Leute haben die Tore halt nicht gemacht, wo ein Goretzka oder vielleicht auch ein Müller oder ein Reus, wenn er einer dieser Leute ist, Havertz war zwar da hinter den Spitzen, aber gut.
Aber das ist doch wirklich ein Spiel, wie du sagst, das kannst du doch sofort wieder vergessen. Also das hat doch auch keinen Wert.
Nein, das hat keinen Wert. Aber ich habe auch noch etwas gesagt, auch zu dir schon im Nachhinein. Gündogan ist hat viele Tore bei Man City gemacht, aber in einer anderen Position, wo er immer vorne reinläuft und in einer Weltklasse-Mannschaft, die Tiki-Taka spielt, auf allerengstem Raum. In so einem Spielchen ist einer der beiden Sechser, Kimmich kann das, Gündogan kann es nicht, nämlich kleine Steckpässe, kleine Steilpässe am 16er spielen. Er spielt nur in den Fuß. Er spielt
das hast du mir auch schon mehrere Male gesagt.
Ja, es ist
das
aber
kann
so.
Ich überhaupt nicht glauben, dass der
es
das nicht
so.
Kann.
Also es ist so, ob er es kann oder nicht kann. Wenn ich etwas kann, dann suche ich es auch. Er sucht es nicht. Das heißt, wir haben ganz selten Situationen gehabt, wo wir überhaupt mit kleinen Steckpässen durchgestoßen sind. Und das brauchst du dann. Dann muss einer parallel laufen und muss diesen kleinen Steckpass gerade suchen, wo einer hinter die Abwehr kommt. Das kann Gündogan nicht. Und das habe ich auch gestern wieder gesehen, weil das Armenien-Spiel konnte ich nicht sehen. Im gestrigen Spiel gegen Island hatte er 3, 4, 5 Riesensituationen, um einen geraden Steilpass zu spielen, wo jemand, der viel, viel schneller ist als die anderen, ob es Sané ist, ob es Werner ist oder wer auch immer, durchbricht und läuft alleine auf den Torwart zu. Er spielt immer diagonal, so dass der Abwehrspieler oder zu kurz, dass der Abwehrspieler ihn abfangen kann. Nur die Großchance von Werner, da hat er einen Steilpass gespielt, aber der war auch halb diagonal, weil es ein Riesenraum war. Und
du meinst, das hat in erster Linie damit zu tun, dass das von City nicht anders gewohnt ist?
Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Das ist eine grundsätzliche Geschichte für mich. Steilpässe. Gefährliche Steilpässe müssen gerade sein, weil die nicht zu verteidigen sind. Ein Steilpass, der richtig gefährlich ist, ein gerader, halb rechts, halb links, aber der ist gerade, wo ich diagonal reinlaufen kann, dann bin ich hinter der Abwehr, bin allein vom Torwart oder spiele noch mal quer. So wie bei der Chance von Klostermann, da hat er einmal das Ding durchgesteckt, Klostermann spielt quer und das war zu einfach für Timo Werner. Er hat den dann halt übers Tor geschossen, genau, aus 5 Metern.
Dann sind wir bei der Geschichte. Dann können wir uns gleich gestern anschließen, also das ist natürlich wieder was fürs Netz, wo wieder verschiedene Leute das Ding online stellen und hoffen, dass möglichst viele draufklicken. Gern genommen. Jetzt können wir auch noch auf Werner rumprügeln, aber irgendwas scheint ja mit dem auch nicht so ganz zu stimmen, ne? Also
ja, keine Ahnung. Also wie lange ist er? Ist es das zweite Jahr jetzt in England? Ne? Also wenn ich jetzt richtig sehe, er hat gebraucht, um reinzukommen, wird dann Champions League-Sieger und zur Belohnung kauft Chelsea Lukaku.
Ne, also, er hat eine Minute gespielt in den ersten beiden Premier League-Spielen.
So, das heißt, für Timo ist natürlich jetzt relativ klar, wenn er Lukaku verdrängen will,
wird ne, schwierig.
Dass es eben nicht ganz so einfach sein wird. Also das wird auch alles eine Rolle spielen. Man hat es ihm so ein bisschen angemerkt. Er hat, jeder Spieler braucht dieses Gefühl von Sicherheit, von Selbstvertrauen. Er ist natürlich ein Spieler, der einfach Weltklasse ist, wenn es um wenn du in Kontersituationen hineinkommst. Gegen diese kleinen Gegner, die sich hinten reinstellen, was willst du da machen? Wir können jetzt froh sein und ich fand das klasse. Gegen Armenien 6 Tore, das konnte ich nicht sehen, weil ich da am Samstag war das, glaube ich, unterwegs war.
Das ist halt der große Unterschied gewesen. Da knallt der Gnabry das Ding halt in der 4. Minute gleich wunderbar Volley über den Keeper von rechts, links, oben in den Winkel. So, dann hast du ja eine ganz andere Herangehensweise an so ein Spiel. So, wenn du zu Hause gegen Armenien erstmal eine halbe Stunde kein Tor machst, dann kann es halt ganz genauso laufen.
Genau so. Und auch da hat Sané wieder überragende Leistungen gebracht. Für mich ist das einfach toll, mit Sané und Gnabry auf den Außen zu spielen, ist einfach Weltklasse. Und Sané beweist das jetzt die ganze Zeit, was ich schon während der EM gesagt habe, diese komplett lächerliche Kritik an ihm. Natürlich, man kann alles Mögliche kritisieren, aber für mich geht es darum, so einem Jungen als Trainer, was Flick offensichtlich gelingt, dieses Selbstvertrauen zu geben, seine Stärken zu nutzen und das auch zu akzeptieren, was er in der Defensive macht. Das ist der Spieler aus unserer Offensive, der die meisten Läufe nach hinten macht, im allerhöchsten Tempo und ganz selten einmal einen Foul macht, ab und zu mal. Aber das war so in beiden Spielen, die ich gesehen habe, was für Läufe der gemacht hat, wie viele Bälle er zurückerobert hat, wie deckungstreu diszipliniert er ist. Und wenn es einmal nicht war, dann hat jetzt auch gestern, war ein, zwei Mal nicht der Fall, dann hat es direkt gebrannt hinten, weil dann eben der rechte Verteidiger weg war. Also das war einfach
also toll. Aufbauhilfe für die Bayern auch, ja?
Ja, auch. Ne? Und natürlich ist Armenien nicht Liechtenstein, die wissen, wollen dass sie Fußball, die wollen ein bisschen mitspielen. Und also dann denkt man ja, warum 6-0? Ja, klar, weil da plötzlich die Räume sind, weil die auch mal nach vorne gehen. Und dann läufst du da in diese Räume hinein. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Lass uns doch bitte noch einmal ganz konkret, ich finde das immer spannend, das dann aus deiner Trainersicht noch mal zu hören, auf diese Werner-Situation gucken, wie der. Also der Klassiker ist ja, den muss er machen. Ne? Ist Reportersprache, ist, den muss er machen.
Ja, ja.
Der muss drin sein. Aber ganz konkret kann man sich das angucken und erklären, was da passiert.
Ja, also du meinst jetzt die Chance, wo er übers Tor schießt.
Den muss er machen.
Ja, den muss er machen. Aber das ist natürlich, also im Grunde genommen ist es so, du hast einen Lauf oder du hast keinen Lauf. Und der Lauf bei einem Mittelstürmer hat oft mit dem Selbstvertrauen zu tun. Es ist ja jetzt nicht so, dass er keine Chancen hat. Er bekommt ja Chancen. Aber wenn ich nur das Tor sehe, das vierte, was er erzielt, wo sie sich wunderbar durchspielen, auch wieder eröffnet durch einen geraden Steilpass. Das war jetzt zwar kein Steilpass, aber das war ein, wie man heutzutage so sagen würde, mehrere Spieler überspielt. Der Ball wird vor der Abwehr so im offensiven Mittelfeld hin und her gespielt und auf einmal macht der Kimmich einfach einen geraden Ball zum 16er hin, den Musiala mit der Hacke weiterleitet auf Havertz und der steht allein im 16er. Bei dem ersten Pass stand Havertz noch im Abseits, bei der Verlängerung von Musiala nicht. Und dann geht er noch zwei mit, legt den rüber auf Werner und dann konntest du sehen,
halt gerade aus.
Genau so. Das hat man dann in der Verlängerung, in der Wiederholung erst gesehen, wenn er jetzt den direkt gegen den Pfosten schießt. Aber daran kannst du die Hektik sehen, dieses mangelnde Selbstvertrauen, dass er diesen Ball dem Torwart in die Arme schießt eigentlich. Und da hat selbst der Torwart nicht mitgerechnet. Man hat mit seiner Hand, kam er da gar nicht hin und lenkt ihn dann selbst gegen den Pfosten. Das ist eigentlich ein Ball, den du unter dir begräbst, wenn du damit rechnest. Und der Torwart sah dabei auch schlecht aus. Also das zeigt so ein bisschen, welche Rolle das Selbstvertrauen bei Timo spielt. Und auch Havertz hat die eine oder andere, das ist ja ein Weltklasse-Fußballer, aber auch der hat, ich meine, dieses Rüberspielen, da kann er nochmal zurückspielen, so wie bei der WM gegen Brasilien damals. Wenn er den wieder zurückspielt, dann spielt er einen anderen ins leere Tor. Der schießt den völlig frei vom Tor, auch gut vorbereitet von Timo. Also die beiden haben...
Also nichtsdestotrotz möchte ich schon nochmal hören, was du da als Trainer auch mitmachen würdest. Also wie geht man da mit dem um? Weil die Bewegung hat er doch nun 5000 Mal in seinem Leben gemacht. Der Spieler außen bringt den Ball rein. Der weiß doch eigentlich ganz genau, was passiert. Das ist eigentlich ein Automatismus. Also ich laufe entgegen und drück das Ding irgendwie über die Linie. Muss noch gucken, okay, kommt der flach oder ist der schon in der Luft? Aber
ja, ich laufe entgegen. Also der läuft ja mit, der läuft nach vorne, ist so in so einer seitlichen Lage. Der Ball kommt hier hin, ist ein bisschen halb hoch in der Luft. Der ist nicht aufgesprungen, der war ein bisschen in der Luft. Und dann hält er einfach nur den Fuß hin. Das ist so, das sind Dinge, ja, keine Ahnung, das kann man sicherlich coachen, das kann man in vielen Übungseinheiten vielleicht auch trainieren, dass man solche Bälle, das ist ja nicht das erste Mal, dass einer aus 4 Metern den Ball übers Tor schießt. Das ist eine Frage der Technik. Ich hätte ihn auch übers Tor geschossen, weil ich keine Ahnung davon hatte. Aber ein Torjäger, Jupp, würde jetzt sagen, da machst du einfach nur ein bisschen Druck nach vorne, sodass der Ball nicht steigen kann. Ne, du kannst nicht bei sowas, der Ball kommt ja mit einem Druck und du musst einen Gegendruck machen. Hältst du den Fuß nur hin, geht er eben übers Tor. Keine Ahnung. Also wenn ich das alles damals schon gewusst hätte, dann hätte ich auch mehr Tore geschossen. Aber ich weiß es nicht. Also
ich finde es halt immer wieder frappierend, dass man über den redet, als ob es irgendwie der Anfänger ist, der gerade 3 Jahre spielt. Ich meine, vergessen wir, dass der 28 gemacht hat für Leipzig. 28 vor 2 Jahren.
Ja, muss man, ja, habe ich ja gesagt. Ich glaube, dass er viel stärker im Konter ist, und wenn du im Flow bist, machst du auch vieles einfach automatisch richtig. Fängst du an zu überlegen, das ist dann halt eine Frage des Coachings bei Timo, wenn du als Stürmer anfängst zu überlegen, ja, ne, dann, das ist der Klassiker, dann machst du automatisch das Falsche.
Ach so, eine Sache habe ich noch. Was ist eigentlich der Trackman, weißt du das?
Der was?
Der Trackman. Jetzt komme ich noch mal groß raus.
Was ist das denn? Keine Ahnung.
Wir haben doch einen neuen Standardtrainer. Wusstest du das noch gar nicht? Mats Buttgereit.
Ja, das habe ich gestern mehrfach.
2-0, Kopfball Rüdiger nach Chip-Freistoß Kimmich.
Ja.
Toller Freistoß.
Ja, ich meine, das ist eine völlig normale Angelegenheit gewesen. Ich meine, jeder
ja auch kein Trackman übrigens, aber dazu gleich noch mal.
Ja, ich meine, man hat gesehen, was sie wollten, dass wir daraus so ein Pahai machen, so ein Bohai. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, was sie vorher gemacht haben. Ob sie es überhaupt nicht trainiert haben, weiß ich nicht. Aber du hast dann immer 2, 3 Varianten, die du mal im Wechsel anwendest. Und das war jetzt diese Variante, ein hochgestellter Ball. Rüdiger steht im Grunde genommen ein bisschen im Rückraum. Und auf einmal läuft er zum zweiten Pfosten. Und da hinten hast du einen Spieler gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, das war aber gar nicht nötig, weil die das gar nicht kapiert haben, die Isländer, der dafür abgestellt war, glaube ich, den Abwehrspieler, der ihn hätte übernehmen können, so ein bisschen zu blocken. Das ist so der Klassiker. Du nimmst jemanden zum zweiten Pfosten und einer blockt ihn. Der ist gar nicht auf die Idee gekommen, man musste ihn gar nicht blocken, und er köpft ihn natürlich super, war fast noch falsch technisch, weil er ihn ein bisschen vorne getroffen hat. Also musste sich weit nach vorne beugen, aber war ein sensationeller Kopfball. Keine Chance, ein wunderschönes Tor. Ist in Ordnung.
Fakt ist, erstes Standardtor seit 2018. Und jetzt zum Trackman. Ein Gerät aus dem Golf. Okay. Aus dem Golfsport. Mit dem kannst du die Abschussgeschwindigkeit messen, den Abstoßwinkel messen, die Flugkurve messen, den Spin des Balles messen, wie der Ball genau getroffen wurde.
Und jetzt?
Ja, das ist die spannende Frage. Und jetzt?
Machen wir das jetzt im Fußball auch? Ja, gut, das ist klar. Das hat etwas damit zu tun, dass viele Leute keine Ahnung haben, wie sie den Fußball verstehen sollen. Also muss man irgendwann irgendwelche neue statistischen oder Messgeschichten erfinden.
Gut, die Frage ist natürlich, kann man daraus irgendwas ziehen? Also man legt sich den Ball 20 Meter vors Tor, baut eine Mauer auf, stellt den Trackman neben den Ball und lässt den Schützen 10-mal schießen.
Und dann?
Ja, und dann kann man ja möglicherweise Erkenntnisse daraus gewinnen. Wo hat er den Ball getroffen? Wie war die Flugkurve? Was ist das Ziel für die nächsten Male?
Ja, ich meine, also ich habe mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, werde es aber wahrscheinlich auch nicht tun. Also was man da auf, das ist jetzt meine Vermutung, auf jeden Fall draus ziehen kann, sind irgendwelche Profite, wenn jemand das kauft, um es dann anzuwenden. Also ich meine, Training besteht darin, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wie ich haue irgendwie an den Ball. Der Trainer steht daneben und sagt, vielleicht mal den Fuß so halten oder so halten.
Ja.
Am Ende muss der Spieler es umsetzen und du schießt und schießt und schießt und schießt und machst Erfahrungen. So, wenn ich so stark bei der die Entfernung spielt eine Rolle, der Winkel spielt eine Rolle, so, und dann gucke ich aus unterschiedlichen Winkeln, dann mache ich Erfahrungen. Was soll mir das Gerät dabei helfen? Ich merke es doch, ich sehe doch, wenn ich so und so viel, wenn ich so schieße mit diesem Druck, wenn der Trainer mir sagt, pass auf, schieß doch mal mit 5 km/h schneller, mit drei Grad mehr nach links.
Ja, genau.
Wie soll ich das meinem Körper mitteilen?
Das ist die spannende Frage.
Haben wir einen Chip? Ich meine, am Ende brauchen wir einen Hybridspieler, den ich programmieren kann, der dann anläuft. Und das ist für mich alles lächerlich. Seid mir nicht böse. Es geht immer um Geschäftsmodelle. Es geht immer um irgendeinen, der nochmal
auf der muss sich natürlich auch irgendwie positionieren erstmal, ja, der neue Trainer. Also, was macht er?
Er hat den Trackman mitgebracht.
Ja, klar.
Ja, Gott im Himmel, ist auch egal. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, aber mich stört einfach diese Art von Verwissenschaftlichung, wo man so tut, als wenn. Es geht immer darum, Geld zu machen. Es geht immer darum, den Fußball als die größte, weltweit größte und attraktivste und publikumsträchtigste Sportart dazu benutzen. Darüber ist vielleicht hier nochmal eine Position und da nochmal was verkaufen und hier nochmal und da nochmal. Also ich bitte dich, das ist, aber gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Vielleicht kann ich nochmal was sagen, was mir gefällt. Also erstmal zu sagen, jetzt 9 Punkte, wunderbar, 12-0 Tore, keine Gegentore, alles gut. Wir hätten 1-2 Gegentore kriegen können, ist für mich auch
und
nicht schlimm.
Und die Gegner müssen wir jetzt auch nochmal.
Jetzt müssen wir über die Gegner reden, ja. Ganz klar. Also ja. Wir haben auch schon gegen Nordmazedonien verloren, ist klar, haben wir auch schon drüber geredet. Also erstmal ist es gut, dass wir 3-mal gewonnen haben und ich freue mich für Hansi und auch für die Spieler, weil das Selbstvertrauen gibt. Aber wir spielen gegen die 2. und 3. Reihe in Europa. Und ob es jetzt die leichteste Gruppe WM-Quali ist, weiß ich nicht. Es gibt auch ein paar andere Gruppen, die auch nicht so viel schwerer sind. Manche müssen sich wirklich durchmühen. Wir können uns den Finger nur selbst in der Nase abbrechen, habe ich so das Gefühl. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen und ich glaube, dass Hansi das auch genau weiß, zu sagen, wenn wir gegen die großen Mannschaften spielen, dann müssen wir vorbereitet sein. Und dazu brauchst du Selbstvertrauen, aber auch die richtigen Leute auf dem Platz. Gegen Armenien standen für mich genau die richtigen Leute auf dem Platz, dass ein Reus, wenn der fehlt, schon ein Schlag ins Kontor ist bei dem System, ist, habe ich gestern wieder gesehen, weil dort Gündogan war. Gündogan kann ihn.
Da ist er wieder.
Ja, er kann ihn nicht ersetzen, in der Form. Das heißt, kleine Vorbereitung, Tore machen.
Ist ja auch ein ganz anderer Spieler. Ne?
Ja, klar, aber er hat ihn dahingestellt. Und ich glaube, dass das so auf diese Art und Weise nicht funktioniert. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Was ich auch gut finde, ist, dass er ganz junge Spieler, Musiala war, glaube ich, vorher schon mal einmal dabei bei Yogi, aber ein Florian Wirtz mitzunehmen, ist wichtig, weil das ein Spieler ist, der Erfahrung sammeln muss und der eines unserer größten Talente ist. Für mich ist die Top-Personalie Adeyemi. So, den habe ich bei der U21-Europameisterschaft gesehen und denke, wo kommt der denn her? Das ist für mich wieder so ein kleiner Mini-Beweis dafür, dass wir bestimmte Talente, keine Ahnung, wenn sie da sind, nicht entsprechend fördern. Der ist bei Unterhaching. Wieso kann Bayern München ihn nicht übernehmen? Dann geht er nach Salzburg. Klar ist das einfacher für ihn, dort zu spielen. Dann spielt er in der U21.
Das ist jetzt auch nicht verwerflich, ne? Lass ihn doch nach Salzburg gehen.
Also nein, ist ja klar. Aber wie viele Top-Spieler, junge Spieler bilden wir überhaupt aus? Und wenn wir welche ausbilden? Ja,
ist natürlich komisch, dass der nicht in der
Bundesliga. Dann geht der Matcher irgendwie nach England.
Es ist komisch, dass er nicht in der Bundesliga spielt.
Klar. wo ist Gnabry denn gewesen, bevor er in die Bundesliga gekommen ist?
Ja, aber Gnabry hat auch gebraucht, ne?
Ja, also aber der war in England.
Ja, aber
der war
auch in England. Ja, aber der hat es auch nicht geschafft in England. Der hat es auch bei der Ausleihe innerhalb von England nicht geschafft. Ja. Der hat halt ein paar Jahre länger gebraucht für den Durchbruch.
Wie auch immer. Also die Diskussion werden wir jetzt nicht wieder anfangen. Aber ich will nur sagen, ich finde es gut, dass diese Leute dazukommen. Ne? Also überleg mal, Hansi holt...
Also vorne haben wir natürlich unfassbares Potenzial und dann kommen halt noch so Jungs mit dazu. Ne? Eher Sorgen machen muss man sich ja eher über hinten und übers Zentrum. Ne? Das ist ja auch dein Anliegen hier immer, das herauszustellen. Also haben wir auch ein, zwei also Top-Innenverteidiger.
Adeyemi nimmt Flick mit, Jogi Löw hat 2018 Sané noch nicht mal mitgenommen. Der war noch mal 3 Jahre jünger und war schon einer der besten Spieler Europas. Also da sehe ich schon mal eine leichte Änderung der Philosophie, was in Richtung Entwicklung von jungen Spielern. Die brauchen die Erfahrung. Die müssen mal in dem Kreis sich bewegen. Weil es ist ein Unterschied, ob ich irgendwo Fußball spiele oder ob ich innerhalb der Nationalmannschaft mich bewege, Selbstvertrauen sammle, auch mal merke, Moment, ich kann mitteilen. Das ist eine Entwicklung. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, gut. Ich habe ein gutes Gefühl, weil wir viele interessante Spieler haben. Du musst gucken, dass du hinten die Schnelligkeit hast. Über außen ist nicht ganz so einfach. Hofmann hat das toll gemacht. Ob er jetzt gegen Frankreich, Italien, was weiß ich, was der richtige Mann wäre, glaube ich eher nicht. Da musst du dann eher auf Leute wie Klostermann oder was weiß ich setzen. Auch links ist es nicht so einfach. Vielleicht kann Kehrer das mal machen, weil Gosens ist auch nicht der Richtige, um hinten links gegen Top Weltklasse-Spieler zu spielen. Das ist nicht seine Welt. Also, was kann man noch sagen? WM, vielleicht zur WM-Quali noch mal ganz kurz. Dänemark ist auf einer Erfolgswelle, wenn du siehst, was da los ist seit der Europameisterschaft, wie die da abgehen. Die haben die sind klar in Führung, haben keine Ahnung, gegen wen haben sie jetzt? Klar, Erster, ist egal, brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Gegen wen haben sie jetzt 5-0 oder so gewonnen? Holland hat Van Gaal reaktiviert.
Ja, da ist er wieder.
So, und dann
Israel,
was machen wir denn jetzt?
Nachtrag Israel.
1-1. Was denn gegen Israel? Genau, Israel schlägt Österreich und verliert klar in Dänemark. Aber also die sind wirklich auf einer tollen Welle. Das gefällt mir, was ich da sehe mit dem Kaspar Jüllmann. In Holland, sagt man, was haben sie wieder für Probleme? Der Trainer hat Ronald de Boer. Frank war es. Also das sah nicht gut aus. Van Gaal spielt dann unentschieden in Norwegen. Das kann schon mal passieren gegen Holland. Aber die Türkei, die da oben mit dabei ist, 6-1 wegzufegen, das zeigt mir, dass sie dann auch schon wieder, dass er da das so langsam in den Griff kriegt. Die Engländer haben das erste Mal nicht gewonnen, in Polen 1-1. Dabei muss ich leider bemängeln, dass das gesamte Stadion, ich weiß nicht, ob es in Warschau war, pfeift oder viele pfeifen, während die Engländer da sitzen, sich niederknien vorm Spiel und diese Black Lives Matter-Geschichte machen. Das finde ich armselig und tut mir weh, so etwas zu sehen. So eine tolle Fußballnation, ich kenne so viele tolle Leute, auszupfeifen, wenn Spieler diese Bewegung unterstützen, ist für mich ein absolutes No-Go und finde ich erbärmlich. Was haben
da gibt es noch einen Nachtrag zu, das war ganz interessant. Wir hatten uns ja gewundert, warum schon wieder Theater ist in England. Wegen dieses Spiels gegen Southgate, der hat nicht einmal gewechselt. Also die führen 1-0, 72. können 5-mal wechseln und er wechselt nicht einmal aus und die kriegen noch den Ausgleich. Da kann man schon mal nachfragen zumindest.
Da kann man nachfragen. Vielleicht wusste er nicht, ob er schon 5-mal gewechselt hat.
Und wollte Van Bommel angerufen, wusste, wie oft darf man hier wechseln? Wir wechseln lieber gar nicht.
Genau.
Dann können wir nichts falsch machen.
Naja, mache ich einen Fehler. Ja, keine Ahnung. Also ich habe das Spiel nicht gesehen.
Aber ich meine, das ist doch schon wirklich kurios, oder? Ich meine, du hast 9 Feldspieler draußen.
Keine Ahnung, vielleicht hat er, das war das letzte Spiel, vielleicht waren da jetzt Spieler auf dem Feld, das kann ich nicht beurteilen, die vorher noch nicht waren und die man nicht unbedingt...
Naja, er hat die Mannschaft komplett durchgewechselt, glaube ich, im Vergleich zu vorher, um gut, dann so auch allen Spielpraxis zu geben. Aber wenn
über längere Zeit
wahrscheinlich, wenn ich auswärts 1-0 führe,
ja, dann Polen, kann man am Ende, ja... hast du recht, kann durchaus sein. Also was noch, wie gesagt, Italien marschiert, ich bleib dabei, tolle Mannschaft, auch wenn du diese Einzelspieler nicht, aber das ist wirklich eine tolle, die marschieren alles durch. Frankreich ist klar vorne, Belgien ist klar vorne, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt gibt's noch zwei riesengroße Geschichten. Ungarn schlägt Andorra 2-1, das ist eine Riesenüberraschung. Dann muss man noch sagen, wie ich schon gesagt habe, Armenien spielt unentschieden gegen Liechtenstein. Das ist die zweite Sensation. Aber es gibt noch eine Sensation, die Färöer schlagen Moldawien 2-1.
Nein.
Ja.
Nicht zu fassen.
Ich habe es nicht geglaubt, aber...
Du, da bin ich auch in der 76. Minute kurz ausgestiegen.
Das kann ich nicht verstehen.
Dann bin ich aber in der 79. zurückgekommen und pünktlich zum Anschlusstreffer war ich dann nochmal da. Ne? Also Milicao hat nämlich noch getroffen.
Genau so.
Ne? Kurz vor knapp.
Und letzter Satz dazu. Ich gucke die Zusammenfassung. Griechenland spielt gegen Schweden. Und ich sehe Otto Rehhagel im Olympiastadion in Athen auf dem Spielfeld mit auch meinem Ex-Spieler Torosidis, früher Olympiakos Piräus, mit einem Trikot 101, ich glaube, 101 Länderspiele. Ah. Otto war zu Gast und Torosidis wird,
hallo, Grüße.
Geehrt. Und was soll man sagen? Otto, kaum dass Otto in Athen ist.
1-0.
2-1 gewonnen gegen Schweden.
Gegentor, scheiße.
2-1 gewonnen gegen Schweden und die Griechen haben sich vorher wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Jetzt haben sie 6 Punkte, weil die anderen auch alle nicht sitzen, immer noch ein bisschen im Rennen. Weil
zumindest um Platz 2 wahrscheinlich.
Weil,
ne?
Genau, weil in der Gruppe ist, ich weiß gar nicht, wer da Erster ist, auf jeden Fall, guck mal eben, der ist klar weg, aber Van Schip, unser alter holländischer Nationalspieler, ist da Trainer. Also Otto hat sofort dafür gesorgt,
dass... War das Dienstag oder was, oder Mittwoch?
Nee, das muss gestern gewinnen.
Ah, okay, Gruppe
oder?
B. Spanien ist da natürlich drin in der Gruppe. Ja gut, dann ist klar, wer
genau,
Erster ist.
Genau, die sind oben, genau so. Und dann siehst du, dass sie durch diesen Sieg, eigentlich vorher waren sie komplett eigentlich weg vom Fenster. Ja, und
jetzt können sie Schweden vielleicht nochmal schnappen, aber wird schwer genug. So, und jetzt nochmal zum Rausschmeißer. Unsere kleine Geschichte aus Südamerika, das müssen wir noch besprechen, oder? Hä? Verstehe ich nicht. Ach nee, das können wir auch noch machen, das machen wir ganz zum Schluss.
Ist egal.
Aber sag mal, was war das denn jetzt für eine Nummer? Hä?
Also Brasilien, WM-Qualifikation, Heimspiel gegen Argentinien.
Genau.
Und offensichtlich gibt es... nachdem man jetzt, keine Ahnung, ist der Bolsonaro, der Vollidiot, noch vor Ort?
Ja, ich glaube, der hat das letztendlich in die Wege geleitet. Das war eine klare politische Machtdemonstration, um zu zeigen, wie krass sie gegen Corona durchgreifen. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, Argentinien spielt in der WM-Quali in Brasilien, also mit das größte Spiel der Welt. Nach 6 Minuten kommen irgendwelche Menschen auf den Platz und sagen, stopp, 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 hier wird nicht weitergespielt. Diese 4 Herren, die hier auf dem Platz sind, dürfen hier nicht stehen, weil sie gegen die Einreisebestimmungen verstoßen haben. Nämlich 4 Spieler von Argentinien sind aus Großbritannien, genauer gesagt aus England eingereist, die dann in der Premier League unterwegs sind. Und deshalb wurde das Spiel im Grunde abgebrochen. So. Das ist erstmal Fakt. Und jetzt gibt es ein paar Folgen noch, die, wenn man das liest, nur noch Wahnsinn sind. Aber erstmal zur Sache selbst, zum Vorfall selbst. Wer da alles was falsch gemacht hat im Vorfeld, das kann man, ich glaube, damit könnte man schon Stunden füllen. Sind es in erster Linie nicht die beiden Verbände, die das im Vorfeld klar machen müssen?
Also erstmal, ich habe das mit Bolsonaro deswegen erwähnt, weil Bolsonaro natürlich, keine Ahnung, wie es jetzt aussieht, da zu den Leuten gehört hat, die diese Pandemie quasi geleugnet haben. Und das ist für mich sowieso einer der widerlichsten Gestalten, die auf unserem Planeten rumlaufen. Hochbezahlt von bestimmten Leuten, die dann den Urwald abholzen. Wunderbar, also hat nichts mit Korruption zu tun. Und Corona spielt auch keine Rolle. Also für mich unvorstellbar, so eine Gestalt. Und ob er sich jetzt dazu aufgeschwungen hat, solche Bestimmungen durchzusetzen, kann ich nicht sagen. Es gibt ja auch viele vernünftige Menschen in Brasilien, die versuchen, die Waldbrände im Amazonas zu bekämpfen, die aber auch versuchen, Corona zu bekämpfen. Wo das jetzt herkommt, kann ich dir nicht sagen. Wir haben es eben schon, haben wir gesagt, na ja, wie soll das gehen? Da kommt die, bei der Einreise, da kommt die Nationalmannschaft der Argentinien angereist, aus Argentinien, nehme ich mal an. Die kommen ja nicht aus England eingereist, sondern aus Argentinien.
Treffen sich vorher, fliegt darüber.
Und normal hätte man vorher sich damit schon auseinandersetzen können als Verband, als Land. Und dann, die kommen angereist, wenn ich wirklich möchte, dass jemand, der aus England rein, dass aus England keiner reinkommt, es sei denn, er hat eine Quarantäne gehabt.
Das ist es. Die müssen ja 2 Wochen, 14 Tage in Quarantäne. Deswegen macht die Einreise ja schon keinen Sinn, weil dann ist das Spiel lange vorbei.
Ja, so. Dann ist das Spiel vorbei und sie können ja auch nicht 14 Tage vorher nach Argentinien einreisen, was wahrscheinlich auch nicht gereicht hätte, um dort...
Da hätte jetzt halt der Club auch ein bisschen was gegen
gehabt. Ja, da wird der Club in England was dagegen haben. Also es ist schon irgendwie komisch. Man hätte sich schon mal vorher damit beschäftigen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Spiel... geht los und auf einmal kommen Leute vom Gesundheitsamt.
Und Polizei, ja.
Ich habe keine Ahnung, ob die das erst während des Spiels gemerkt haben, dass Leute aus England eingereist sind.
Moment, auf dem Spielbogen, das gibt's ja nicht.
Also, ich habe keine Ahnung. Es ist eine höchst kuriose Angelegenheit. Warum das dann während des Spiels erst passiert, ist natürlich lächerlich. Also dieses Bild, ich habe das Bild vor Augen wie Neymar und Messi. So
letztendlich war das doch ein Machtspiel. Ne? Also das wird ja natürlich im Vorfeld dann noch, muss es ja Kommunikation gegeben haben. Und dann hat vielleicht auch von den Argentiniern, das machen die doch im Leben nicht. Die ziehen das doch nicht durch. Die können auch nicht das Spiel abbrechen.
Wir werden es in Kürze erfahren, ob die vorher schon was gewusst haben. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr fragwürdig, es nicht gewusst zu haben und dann plötzlich während des Spiels anzukommen, wo sowieso das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich meine, die Spieler laufen da die ganze Zeit rum. Was macht das jetzt für einen Sinn, zu sagen, nee, Moment, du musst jetzt in Quarantäne. Die sind schon wahrscheinlich einen Tag da gewesen, haben Kontakt mit wem auch immer. Jetzt haben sie auf dem Spielfeld auch schon Kontakt gehabt zu irgendjemandem.
Und was passiert jetzt eigentlich in der Rückreise? Das wird ja auch noch spannend. So, und dann gibt's ja noch die nächste Geschichte, die noch absurder ist. Es gibt ja diverse Spieler, die nicht geschickt worden von den Brasilianern, ja, die von vornherein gesagt haben, ihr fahrt nicht und das auch durchgesetzt haben. Jetzt will der Brasilianer...
Wer hat das durchgesetzt?
Ja, die Clubs, wie die Liverpool, Clubs wie Man City. Also bei Liverpool zum Beispiel Fabinho, Alisson, Firmino. Ederson, Jesus von City, Fred von Man United.
Und so weiter.
Also die sind alle nicht gefahren. Brasilianische
Nationalspieler, genau. Die von ihren Clubs.
Die wurden nicht freigestellt.
Nicht freigestellt?
Ja, sind nicht angereist zur Nationalmannschaft.
Weil die Clubs das nicht wollten oder weil wegen der Corona-Bestimmung?
Ja, wegen der Corona-Bestimmung, weil sie dann vermutlich auch bei Rückreise in Quarantäne gemusst hätten.
In England?
Nehme ich an. Das macht ja nur Sinn, ne?
Aber ich denke, die Quarantäne hätte ja, schon das, in Brasilien...
Das begreife ich sowieso nicht, warum die dann überhaupt hätten fahren müssen. Aber du hast ja scherzhafterweise gesagt, vielleicht hätten die brasilianischen nationale Spieler nicht in Quarantäne gemusst. Keine
ja,
Ahnung.
Das ist ja ein Unterschied. Ich meine, ein Brasilianer, der infiziert ist, ist doch was anderes als ein Argentinier. Ja,
also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass die nicht geschickt haben. Und jetzt will der brasilianische Verband, obwohl dieses Spiel ja nun de facto abgebrochen wurde und vermutlich sogar für Argentinien gewertet wird, weil es ein Abbruch war, der sozusagen aufgrund äußerer Einflüsse durchgeführt wurde. Jetzt wollen die im Nachhinein diese Spieler, die nicht angereist sind, sperren lassen.
Der brasilianische Fußballverband.
Ja.
Ja, das macht natürlich Sinn.
Für die Liga natürlich. Und für die Champions League. Möglicherweise.
Nein, das ist logisch. Also Spieler, man kann doch nicht mit dem gleichen Maß messen.
Es ist alles irre.
Ne, also ich kann doch nicht mit dem gleichen Maß meine eigenen Spieler messen. Also, dass die Argentinier in Quarantäne gemusst hätten, ist völlig klar. Bei den Brasilianern ist das scheinbar egal. Also, vielleicht übersehen wir auch irgendetwas.
Ich kapiere es nicht. Also, Fakt ist, sie haben jetzt sozusagen das an die FIFA weitergegeben. Da gibt es irgendeine 5-Tage-Sperre, die dann von den Vorgaben her vorgesehen ist. Also wenn du als Club dagegen verstößt, muss die FIFA dann diese Spieler für 5 Tage sperren. Und der Zeitraum, der jetzt avisiert ist, ist 10. bis 14.09., sprich jetzt am Wochenende und Champions League möglicherweise für den einen oder anderen. Was macht die FIFA da jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Also es kommt einem absurd vor.
Das ist ein Theater.
Es ist absurd, es ist Theater. Aber ich meine, wenn, vielleicht wissen wir auch nicht ganz genau, was wirklich dahinter steckt. Wenn ich aus England einreise, muss ich in Brasilien 14 Tage in Quarantäne?
Das ist anscheinend Fakt. Also das hätte jetzt das, mal für die Agentur.
Ich meine, da muss ich ja gar nicht mehr weiter nachdenken. Wenn genau. Das wirklich so wäre, dann kann ich ja nicht gegen meine eigenen Spieler vorgehen oder gegen die Clubs, die Spieler nicht schicken. Ich hätte meine Spieler ja selbst nicht benutzen können. Aber vielleicht übersehen wir auch irgendetwas. Die Uhren gehen scheinbar anders.
Wir werden das nächste Woche noch mal kurz aufnehmen und aufklären, wenn wir mehr wissen. Also Irrsinn.
Ja, es gibt ganz komische Geschichten, alles klar. Das stimmt. Vielleicht noch diese eine kleine Anekdote. Ich schaue mir die Zusammenfassung gestern an auf RTL.
Super Sender. Ich fange an Donnerstag.
Von den Länderspielen. Florian König mit Lothar diskutieren die ganzen Geschichten. Ich habe die Zusammenfassung der ganzen Spiele dann gesehen. Wunderbar, dann fühle ich mich informiert. Auf einmal wird Lukas Podolski dazu geschaltet. Wo ist er jetzt hingewechselt?
Ich weiß, es ist egal. Nach Sabsche oder so.
Nach Polen. Lukas ist zu einem polnischen Verein gewechselt und wird zugeschaltet. Und ich bin gerade angekommen und kurze Kritik zum Länderspiel, hat das gelobt und toll, hin und her und vorn zurück. Und dann sagt Florian...
Gornik Sabsche,
sehr gut. Dafür bist du der Super-Experte. Sagt Florian, freust du dich schon? Also dazu muss man sagen, vielleicht könntest du das kurz sagen, weil du ja auch da mich dazu
hast. Ja. Das große Projekt geht am Donnerstag los. Die RTL-Gruppe hat die Rechte an der Europa League und an der Conference League gekauft. Mhm. Wird diese auf diversen Kanälen verbreiten. Ich mache da auch ein bisschen mit. Also es gibt eine Online-Plattform, TV Now, es gibt natürlich RTL, es gibt Nitro und da wird das ein oder andere Spiel gezeigt. Und Podolski ist einer der Experten, die ja das Ganze begleiten werden ab Donnerstag, um es mal so zu formulieren.
Obwohl er in Polen unterschrieben hat,
wird
er
Donnerstag. Ja, das ist mir jetzt auch nicht so ganz klar, wie du es jetzt, wo du es sagst.
Ja gut, aber donnerstags kann man ja mal einfliegen, sich da hinsetzen mit Karl-Heinz Riedle.
Ja, Riedle ist, glaube ich, der ist, glaube ich, vor Ort bei den Spielen. Das geht da eher die Gesamtbegleitung des Spieltags, irgendwo, wo er sich um die Europa League und um
also
die
quasi
Conference
League.
Genau.
Studio sitzen und
ja, die machen so eine Art Roadshow, die sind dann mal irgendwo im Clubhaus und dann sind sie da beim Verein, dann sind sie da, aber er ist fester Bestandteil und das macht deine kleine Geschichte noch ein bisschen besser. Also er soll sich als Experte in erster Linie um die Conference League und um die Europa League kümmern.
Und dann stellt Florian König ihm die Frage, Lukas, freust du dich schon auf keine Ahnung, ich will es jetzt wörtlich, kriege ich es jetzt nicht mehr hin, freust du dich auf die Saison oder auf die Aufgabe oder ich habe keine Ahnung. Dann sagt er, also ich bin eher oldschool, ich freue mich in erster Linie über die Champions League, die anderen Wettbewerbe, die alle noch dazu gekommen sind, bauschen das auf, machen das für die Spieler super schwer. Also ich fand das eine sensationelle, total richtige Einschätzung, die ich ja auch schon oft von mir gegeben habe, in ähnlicher Form, zumindest was die Conference League angeht.
Jede Werbung ist gute Werbung.
Ort und Zeitpunkt dieser Äußerung in dem Zusammenhang war ein bisschen unglücklich von Lukas, aber das ist auch egal.
Nun lass uns das Ding doch erstmal starten. Also genau. Ich habe A gedacht, für mich ist das von der Wertung her fast gleich Europa League, Conference League. Wenn du jetzt einige Spiele anguckst, jetzt Union bei Slavia Prag, lass sie doch erstmal spielen. Natürlich ist da viel Ja. Dann wollen wir nicht mit Schimpfwörtern um uns schmeißen. Aber
Schäferin würde sagen, viele kleine Länder oder Clubs aus vielen kleinen Ländern haben dadurch die Chance.
Was natürlich Unfug ist, dass dann irgendwie, ich glaube, aus der Europa League der Dritte noch wieder in die Conference League kommen kann oder so, nachher in die Playoffs. Darüber müssen wir nicht reden. Da ist, ja, da krankt das ein oder andere. Was mir aber auch noch eingefallen ist, warum haben die nicht eigentlich den Europapokal der Pokalsieger wieder eingeführt? Das hätten wir doch machen können.
Das wäre jetzt mal was Sinnvolles
gewesen. So, und wenn die.
Aber die machen ja, der Pokalsieger macht ja mit bei der Euroleague.
Ja, ja, klar, aber du hättest ja den Wettbewerb nochmal machen können. Gut, nun sind natürlich oft dann Bayern und Dortmund drin, aber dann nimmst du halt die Halbfinalisten.
Ja, es ist nicht so einfach. Und es ist dadurch natürlich auch, sind es ja auch weniger.
Ja, gut, dann nimmst du halt zwei.
Also immer nur einen pro Land.
Ja,
pro
nimmst du zwei. Egal. Ja,
dann hast du ja gleich die Conference League machen.
Ja, also, ist ja, aber dann hast du einen gewissen Wert nochmal für den Pokal sozusagen auch geschaffen.
Also der Dritte der Euroleague-Gruppe kommt noch in die Conference League.
Ich glaube, ja.
Und der Dritte der Conference-Gruppe, was passiert mit dem? Du willst mir doch nicht sagen, dass der ausscheidet. Nee. Das kann doch nicht sein.
Nein, der hat dann Startrecht für die nächste Saison, für die erste Playoff-Runde wieder, für die Conference League.
Also ihr seht, wir haben sehr viele Wettbewerbe, die wir uns anschauen können.
Wir haben auch Ideen noch für neue Wettbewerbe.
Genau, wir haben die Bundesliga, wir haben die Ligen in anderen Ländern, die wir angucken. Wir haben die Europameisterschaft gehabt, wir haben die WM-Qualifikation. Wir haben ganz, ganz viele Wettbewerbe. Wir haben aber auch noch einen Wettbewerb, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nur ganz kurz am Ende. Wir haben die Bundestagsqualifikation oder die Kanzlerqualifikation. Da passiert auch einiges.
Ah.
Da ist richtig was los. Vor allen Dingen, es ist ja, scheinbar geht es nicht mehr darum, Parteien zu wählen, sondern es geht um einzelne Personen. Ja. Ne? Also diese Kanzlerqualifikation, das ist ein richtig interessanter Wettbewerb. Also was mir aufgefallen ist, dass Armin Laschet von der CDU in den letzten 10 Minuten 5 Leute auf einmal eingewechselt hat. Letzte Woche.
Nein, das waren mehr als 5.
Als 6?
Das waren mehr als 5. Das ist das Problem für ihn, glaube ich.
Also ich meine, 5 auf einmal.
Ist erlaubt.
Nee.
Doch.
Also nicht in unseren Wettbewerben.
Nee?
Nee. Du kannst 3, kannst du 5 auf einmal einwechseln in der Bundesliga? Okay, also er hat 5 auf einmal, vielleicht waren es sogar 6.
Ich war 6.
Vielleicht hat er sich kurzgeschlossen mit Van Bommel.
Ja, genau.
Und hat gefragt, geht das?
Wieso ist Van Bommel nicht noch mit dem
Kompetenzteam? Genau, also wir werden mal sehen, ob das durchgeht und ob das erlaubt war.
Und ob es erfolgreich ist vor allem.
Genau so.
So viel dazu. Leute, schönes Wochenende und endlich wieder Bundesliga, ne?
Ja, da freue ich mich auch drauf und ja, euch eine schöne Woche. Wir haben hier eine Traumwoche und ich hoffe, das geht euch genauso und alles Gute bis nächste Woche.
Bis dahin, tschüss, tschüss.